Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
Kritisiere nichts, was du nicht verstehst. So nuschelt es der Sänger, Songwriter, Oscar-Gewinner und Nobelpreisträger Bob Dylan in The Times There Are A-Changin'. Bob Dylan ist ein Mythos. Ob Bücher oder Dokumentar- und Spielfilme, kein Medium vermag es, diesem Künstler in Gänze gerecht zu werden. Macht das vielleicht auch den Reiz an seiner Person und natürlich seiner Musik aus? Ist der Sänger nach der Darstellung von Timothy Chalamet immer noch ein Complete Unknown? Schafft es das neue Biopic von James Mangold, das Enigma Bob Dylan endgültig zu entschlüsseln? Oder möchte das der Film vielleicht gar nicht? Wir von Screenshots stellen uns der Mammutaufgabe und versuchen es zumindest und üben Kritik, auch wenn wir Bob Dylan immer noch nicht verstehen. Heute mal ohne Philipp, liebe Grüße an der Stelle, sondern wieder mit Uwe Mies. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Lukas, ich freue mich auch.
Ja, du hast den Film ja in unserer letzten Oscar-Folge, könnte man sagen, richtig gepitcht und hast mich dafür begeistert, weil ich auch einen Bob Dylan sehr gern höre. Und hast mich überzeugen können, den Film zu gucken. Und ja, deswegen sprechen wir jetzt über den.
Das wird nicht einfach. Ich bin gespannt.
Ja, also der Film heißt in den USA A Complete Unknown, bei uns in Deutschland Like a Complete Unknown. Das ist natürlich wieder sinnfrei ohne Ende irgendwie. Der ist in den USA ein bisschen früher angelaufen als bei uns, und zwar am 25.12.2024 und bei uns am 27.02.2025. Der Film hat eine Laufzeit von 141 Minuten, eine FSK von 6 und ein Budget von ca. 60 Millionen gehabt. Und aktuell liegt das weltweite Einspielergebnis so ungefähr bei 120 Millionen. Und die Regie hat James Mangold geführt. Das ist schon sein zweites Biopic nach Walk the Line über Johnny Cash. Das Drehbuch hat er auch mitgeschrieben, zusammen mit Jay Cox. Und das basiert auf dem Buch Dylan Goes Electric von Elijah Wald. Und produziert wurde der Film von einigen Leuten. Ich nehme jetzt mal James Mangold und auch Timothy Chalamet hervor. Der hat den Film nämlich auch mitproduziert. Und eben der spielt natürlich die Hauptrolle. Er spielt Bob Dylan. Dann haben wir noch im Cast dabei Edward Norton, der spielt so eine Art Mentor und den Folktraditionalist Pete Seeger. Seine Freundin Sylvie Russo, die fiktiv ist, aber auf seiner Muse Susie Rotolo beruht. Die wird gespielt von Elle Fanning. Dann haben wir noch die Sängerin Joanne Baez. Wie wird die eigentlich richtig ausgesprochen? Joanne Baez?
Baez? Nee, es ist tatsächlich Joan Baez.
Joan Baez, vielen Dank, Uwe. Mhm. Die wird gespielt von Monica Barbaro. Johnny Cash kommt auch vor und der wird gespielt von Boyd Holbrook. Dann haben wir noch den Produzenten Albert Grossman, der wird von Dan Fogler gespielt. Den Musiker und Folkloreforscher Alan Lomax, der wird von Norbert Leo Butz gespielt, und den bekannten Folkmusiker Woody Guthrie, und der wird von Scoot McNairy gespielt. Der Film war für insgesamt 8 Oscars nominiert, unter anderem bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, Nebendarstellerin und Nebendarsteller. Hat bekanntlich keinen einzigen Preis gewonnen, wie wir ja bereits in unserer Oscar-Folge thematisiert hatten. Also bei Interesse da auch gerne mal reinhören. Ja, das sind so die Fakten rund um Complete Unknown. Und Uwe, da würde ich dich mal bitten, einmal die Handlung kurz zusammenzufassen.
Ich halte mich einfach mal an die Historie. Anfang der 60er Jahre kommt ein junger Mann aus der Provinz mit Namen Robert Zimmermann nach New York. Er möchte gerne in der Folkszene Fuß fassen. Folkmusik ist in jener Zeit in Amerika, zumindest in der weißen Mittelschicht, das Wichtigste, was es gibt. Heißt also Gitarre, nicht elektrisch verstärkt, und die menschliche Stimme. Das sind die beiden Komponenten, aus denen heraus sich der weiße Folk ergibt. Robert Zimmermann kommt nach New York und schlüpft bei einer Freundin unter. Er lernt eine junge Frau kennen und fast langsam tritt. Vor allen Dingen aber möchte er Woody Guthrie kennenlernen, der ein heimliches Vorbild für ihn ist. Woody Guthrie hat Songs komponiert wie This Land Is Your Land und ist die große Ikone des amerikanischen Folk. Also man muss sich das wirklich vorstellen, das ist wichtig, weil wenn man bei Jack London liest über Leute, die auf Zügen mitfahren, auf Güterzügen, quer durch das Land, diese Abenteuergeschichten von Freiheit, Abenteuer, Selbstverwirklichung, Woody Guthrie hat genau das selber gemacht und er hat darüber dann seine Lieder gespeist. Und der zweite große Folkmensch, der in Amerika dann auf der gleichen Ebene wie Guthrie ist, ist Pete Seeger. Und mit den beiden kommt nun der junge Robert Zimmermann in Kontakt und vor allen Dingen Pete Seeger wird der Mentor, der Protektor von ihm. Er vermittelt ihm erste Auftritte. Und dieser junge Mann, der so eine Mütze trägt, so eine Schirmmütze und der so eine etwas nölige Stimme hat, der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, weil der nicht nur interessante Texte schreibt und komisch singt, der ist auch noch richtig selbstbewusst. Er ist so selbstbewusst und er ist so gut, dass er Karriere macht. Er bekommt einen Plattenvertrag beim größten amerikanischen Plattenlabel Columbia Records, später CBS. Und das ist schon eine Adelung, aber er wird immer erfolgreicher und seine Songs werden immer prägnanter. Ja, und dann fasst er einen Entschluss, der zu einem großen Bruch führen wird mit seinem Mentor, denn Bob Dylan beschließt, nicht länger nur den Folk zu spielen, der etabliert ist, er will sich selber und auch diese Musik weiterführen. Und dafür schließt er dann ausgerechnet beim Folk Festival in Newport 1965 seine Gitarre an einen Verstärker an. Und das ist dann auch, weshalb das Buch heißt When Dylan Went Electric. Übrigens, der deutsche Titel Like a Complete Unknown, der ist jetzt nicht ganz so doof, weil er bezieht sich auf den Song Like a Rolling Stone und in dem Refrain baut sich das dann auf, ja. Und dann gibt's eben auch die Zeile Like a Complete Unknown, Like a Rolling Stone.
Aber a Complete Unknown hätt's ja auch getan.
Ja, gut.
Er bezieht sich ja auch auf den Song, ne?
Gut, aber die Leute, die den Song kennen, werden vielleicht sagen, da hätten wir auch besser gleich die ganze Verszeile, das haben sie jetzt gemacht. Sagen wir mal, die eine Silbe mehr zeugt vielleicht von historischer Sorgfalt.
Wenigstens hat er keinen komischen Untertitel, wie das deutsche Filme meistens ja haben.
Boah, ja, hätte passieren können, ja.
Ja, hast du gut zusammengefasst. Dann lass uns doch zuerst mal über Bob Dylan als Künstler sprechen. Wie ist denn dein persönlicher Bezug zu dem Singer-Songwriter Bobby D?
Kompliziert. Wenn ich ehrlich bin, kann ich den nicht ab. Mir geht diese Stimme tatsächlich irre auf den Senkel. Und es gibt tatsächlich nur 1, 2, 3, 4 LPs, wo ich den wirklich gut finde. Die sind bezeichnenderweise alle aus den 60er Jahren. Und das erste ist dann tatsächlich auch sein erstes elektrisches. Bringing It All Back Home hieß das bei uns, Subterranean Homesick Blues in den USA, und da ist die eine Seite noch, wo er tatsächlich nur mit der Klampfe und der Mundharmonika spielt und dann aber mit einer kompletten Band auf Seite 1, sehr schön. Natürlich Highway 61 Revisited, das ist für mich eine der besten Platten, die ich je gekauft und gehört habe. Da finde ich jedes Lied gut. Und dann gibt es das Doppelalbum Blonde on Blonde. Finde ich schon etwas schwieriger, aber da sind halt schon einige wirklich verdammt gute Songs drauf. Und das muss man einfach wertschätzen. Dann kommt ja der Motorradunfall, die lange Pause. Und dann
der mysteriöse Motorradunfall, muss man sagen, ne?
Ja, es war komisch. Also kam aus dem Nichts und dann hörte man nichts mehr. Es kursierten wildeste Gerüchte, dass der tot ist, dass der vielleicht nur noch wie so eine Pflanze dahin vegetiert in irgendeinem Krankenhausbett. Man wusste es nicht. Und klar, 1967 66 in den USA. Nachrichtenlagen sind noch etwas leichter zu manipulieren als heute. Auf jeden Fall. Er kommt dann wieder und macht dann noch ein Country-Album, so ein richtig knochentrockenes Honky-Tonk-Album, das heißt John Wesley Harding, und das finde ich auch richtig, richtig stark. Und danach verliert er mich, einzelne Songs nochmal, aber diese Phase, wo Bob Dylan tatsächlich von der aufstrebenden Folk-Ikone die Transformation vollzieht zum Popstar, die finde ich wirklich irre toll. Der hat zwei Singles gehabt, die sogar in den normalen Charts bis auf Platz 2 gekommen sind.
Like a Rolling Stone auf jeden Fall. Ne?
Ja, Like a Rolling Stone. Und das andere war von dem Blonde on Blonde Album Rainy Day Women Number 32 and 35. Das muss man echt auswendig
lernen. Ich glaube, das ist auf dem Forrest Gump Soundtrack auch drauf. Ich glaube, da kommt es auch. Ja. Das ist aber ein komisches Lied irgendwie.
Ja, es ist so ein Dreivierteltakt, so, man kann es als Walzer tanzen und es ist natürlich voll psychedelisch. Und aber dass der sowas auch gemacht hat und der, wie der sich dann hinterher anzieht und die Frisur da mit den Locken hochtupiert, also der war wirklich eine Riesenkanone, ne? Also der war Amerikas wichtigster Musiker. Und das also etwas nun in einem Film beleuchtet wird, war für mich irre interessant. Also es ist ja immer toll, wenn man sich für etwas interessiert und jetzt kommt dann jemand und arbeitet dem zu und illustriert das Ganze. Und dass es eben aber dann nicht nur einfach eine Illustration war, so von wegen Bewegtbildumsetzung, sondern dass sie sich wirklich Gedanken gemacht haben, was war das für eine Zeit, was liefen da für Leute rum, warum war das wichtig, was die gemacht haben. Allein für diese Aspekte finde ich Like a Complete Unknown einen so tollen Film. Und da haben wir jetzt noch gar nicht über filmische Aspekte wie Schauspiel, Regie oder sonst was gesprochen.
Ja, das machen wir ja noch.
Ne, das kommt ja.
Ja, was ich vielleicht noch hinzufügen würde, also der hat ja in Summe insgesamt 55 Alben produziert, das muss man sich mal überlegen, das ist ja der Wahnsinn. Der ist aktuell, glaube ich, auf Tournee, während wir das hier aufnehmen.
Was?
Ja, mit 83 Jahren. Da hofft man dann, wenn man Tickets ergattert, dass er einen guten Tag erwischt, weil man hört ja immer, wenn Bob Dylan keine Lust auf der Bühne hat, dann merkt man das, ne? Und das macht auch so ein bisschen seine Faszination. Das ist ja so eine sehr mystische Figur, der macht so einen sehr unzugänglichen Eindruck, aber auch egozentrisch, könnte man sagen. Man muss ja auch sagen, ganz objektiv, der hat ja keine besonders gute Stimme. Aber er hat eine einmalige Stimme mit extrem hohem Wiedererkennungswert. Wenn Bob Dylan läuft, dann erkennst du den. Der gehört da nicht zu so einem Einheitsbrei, wie man das, jetzt meine ich jetzt nicht despektierlich, aber häufiger dann irgendwie auch in den 60ern hatte. Ne? Da gab es ja einige Bands, die relativ ähnlich klangen und die man dann mal durcheinander bringt, wenn man mal regelmäßig WDR 4 hört und denkt, oh, wer das denn jetzt ist? Ich dachte, das wäre von der Band gewesen. Aber was ich mal auch faszinierend an Bob Dylan finde, ist, wenn seine Musik auch in anderen Werken benutzt wird. Also ich nenne da mal ein paar Beispiele. Also ich finde immer, dass wenn seine Lieder in Filmen oder Serien kommen, dann markiert das immer so einen ganz besonderen Moment. Ich denke da gerne an das Intro von Watchmen zurück, wo The Times There Are Changing kommt, der Superheldenverfilmung von 2008. Oder ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die fantastische Doku The Vietnam War von Ken Burns. Da kommt relativ am Ende A Hard Rain's Gonna Fall und das passt halt wie die Faust aufs Auge. Und das hat mich echt berührt, als ich das gesehen habe. The Man in Me in Big Lebowski ist absolut verbunden mit dem Dude. Und wir hatten sogar mal einen Film, der nach einem seiner Lieder benannt wurde. Ne? Der ist wahrscheinlich ein bisschen in Vergessenheit geraten mit Til Schweiger. Ich glaube 1996, Knockin' on Heaven's Door. Und ich finde, seine Musik wertet so Momente immer enorm auf. Also deswegen hat er auch einen speziellen Platz in meiner Musikbibliothek. Also der ist in sehr vielen Playlists, die ich erstellt habe, ist der drin. Aber ich kann den nicht endlos lang hören. Also drei Lieder, dann ist gut. Aber es ist nicht so, dass ich denke, okay, mit dem Musiker habe ich jetzt abgeschlossen. Ich habe keine Lust mehr, den zu hören. Der macht immer, also der Bob Dylans Musik ist Musik für besondere Momente. Oder wenn man am Lagerfeuer sitzt, ne? Und dann einfach nur dieser minimalistische Folk, den er mit seiner Gitarre und Mundharmonika da und seiner Stimme dann ja singt, das ist schon toll. Aber ja, jetzt haben wir in jüngerer Vergangenheit ja sehr viele Biopics gehabt. Biopics sind nicht unbedingt mein Lieblingsgenre. Ich denke gerne an Walk the Line zurück, weil ich den damals ganz toll fand, mit 19 Jahren meine erste Berührung mit Johnny Cash und danach rauf und runter gehört. Ist ja witzigerweise auch von James Mangold, aber ich tue mich damit immer ein bisschen schwer. Da du ja viele Filme gucken musst, du hast wahrscheinlich in jüngster Vergangenheit auch viele Biopics gesehen. Was ist denn für dich der Mehrwert? Oder was muss ein Biopic machen, wo du sagst, ja, das ist gerechtfertigt, aus dem Leben dieser Person oder dieses Künstlers einen Film zu machen?
Die eine Existenzberechtigung für dieses spezielle Genre ist es, dass man zumindest in jüngerer Zeit, also ich sag mal die letzten 20 Jahre, ist es nach meinem Dafürhalten, dass man sich eine Biografie nimmt, dann nimmt man ein bestimmtes Zeitfenster aus dieser Biografie. Es wird ja selten ein ganzer Lebensweg erklärt oder gezeigt. Du hast eben Walk the Line gesagt. Im Jahr davor war Ray über Ray Charles, der insofern wichtig ist, weil Ray wurde hofiert nach Strich und Faden und der Hauptdarsteller bekam den Oscar. Das war toll für Jamie Foxx. Hat er auch gut gemacht, aber der Film war eigentlich lausig, weil der ging, sagen wir mal so, der blinde Junge, der dann Karriere macht und dann so Mitte, Ende der 60er Jahre hörte der Film auf. Das heißt also, man erzählte letztlich eine Erfolgsgeschichte. Ja, der war dann auch drogenkrank, aber hat sich dann wieder berappelt und dann war wieder alles gut. Und dann kommt wie immer eine Texttafel. Ja, also Ray Charles hat noch viele Platten aufgenommen, hat so und so viele Millionen Dollar verdient und ist eine Institution in der amerikanischen Kultur. Punkt. Toll. Dann kam im Folgejahr eben Walk the Line und Walk the Line hat etwas gemacht, was ich toll fand. Und das spricht für James Mangold, weil manchmal kann der Dinge auf den Punkt bringen in einer Art und Weise, die finde ich bewunderungswürdig, und zwar der Anfang von Walk the Line. Die Kamera fährt auf so ein Gefängnis zu. Wenn man jetzt sich in der Biografie, in der Künstlerbiografie Johnny Cash auskennt, ahnt man, das kann jetzt nur Folsom Prison sein oder St. Quentin. Der hat zwei Aufnahmen live in Gefängnissen gemacht. In dem Fall ist es dann Folsom Prison. Kamera läuft, fährt auf das Gefängnis zu und du hörst im Hintergrund so ein rhythmisches Stampfen. Ne?
Ja.
Ganz weit weg. Und dann gehen wir irgendwie durch so eine Mauer durch, es wird das schon lauter, wir gehen in so einen Gang, es wird immer lauter und dann hören wir auch die Gitarre und dann zack, sind wir mitten in dem Saal und da sind Männer, die also mit den Füßen aufstampfen, mit den Händen auf die Tische schlagen und vorne auf der Bühne sind drei Musiker und denen ist irgendwie mulmig, weil die spielen auch immer nur das Gleiche, weil, warum ist denen mulmig? Der Chef des Abends, Johnny Cash, ist noch nicht auf die Bühne gekommen und die Frage ist, wie lange kriegt man diese wilde Horde da unten unter Kontrolle gehalten. Das so zu inszenieren, wie der Mangold das gemacht hat, das ist in meinen Augen wirklich ganz großes Kino. Und so kann man schon mal begreifbar machen, welchen Stellenwert so ein Musiker wie Johnny Cash und ein Auftritt eines solchen Musikers in einem Gefängnis in jener Zeit gehabt hat. Was dann kommt, ist dann wiederum, wie immer bei Mangold, exzellente Schauspielerführung. Der ist super besetzt, der Film. Joaquin Phoenix spielt den Johnny Cash anbetungswürdig und kriegt den Oscar nicht. Weil Philip Seymour Hoffman Truman Capote spielt mit einer Fistelstimme. Und dann kriegt er den Preis dafür. Und das war so ungerecht. Aber ja, es gibt solche Jahrgänge. Ja. Gut. Und wenn ich jetzt gucke, viele, viele Biopics, zum Beispiel letztes Jahr, da gab es ja Amy Winehouse.
Mhm. Anfang des Jahres Robbie Williams,
ne?
Bob Marley.
Solche Filme leben gerne davon, dass die so ein bisschen einen uns als Zuschauer so hinter die Gardine gucken lassen. Wie haben sich gewisse Schicksalsschläge denn wirklich vollzogen? Wie ist denn Amy Winehouse wirklich? Was war ihre letzte Nacht? Wie ist Bob Marley gestorben? Und solche Momente, es ist wie so eine Schlagzeilendramaturgie. Da ist das große Konzert. Hey, da ist der Schicksalsschlag. Hey, da ist das Comeback. Hey, oh, er hat es doch nicht geschafft. Und jetzt kommt dann eben so ein Film hier, Bob Dylan, und der lebt noch. Und der ganze Film ist von vornherein schon sehr positiv. Ja, weil es geht immer bergauf. Und was wir aber erleben, ist vor allen Dingen ein Begreifen dieser Zeit. Wieso war das wichtig damals? Was haben die wirklich gemacht damals? Was haben die bewirkt damals? Und in der Summe all dessen ist der Dylan jetzt ein Arsch oder nicht? Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Und dass der Film mich das alles begreifen lässt und trotzdem so irre unterhaltsam ist, dass ich die 140 Minuten nicht gemerkt habe. Normalerweise gucke ich 3-4 Mal auf die Uhr bei so einem Film. Das war hier nicht der Fall. Also vielleicht auch einfach, weil das Thema mich super interessiert hat, aber ich fand's mega zu gucken. So stelle ich mir ein Biopic vor.
Interessant, weil ich hatte mir jetzt im Vorhinein auch keine Kritik oder so durchgelesen, habe mich einfach auf den Film einlassen können. Ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen. Das war alles immer ganz gut und ganz erfrischend. Aber ich habe mich während des Guckens schon immer wieder gefragt, beziehungsweise ich musste Walk the Line als Vergleich dazu nehmen, weil er ja eben von demselben Regisseur inszeniert ist, ungefähr selbe Ära. Ne? Wir sehen ja auch Johnny Cash hier im Film natürlich. Er war ja auch befreundet mit Bob Dylan und hat einige Lieder mit ihm aufgenommen. Aber was Walk the Line hatte, war im Zentrum auch eine Liebesgeschichte zwischen Johnny Cash und June Carter, die wie so ein roter Faden durch den Film geführt hat. Und das hat mir, ich würde nicht sagen gefehlt in dem Film, aber ich habe die ganze Zeit so ein bisschen mich gefragt, was möchte uns der Film denn eigentlich erzählen? Möchte der nur von dieser 4 Jahre in Bob Dylans, während Bob Dylans künstlerischen Schaffen von 1961 bis 1965 geht es ja, glaube ich, ne? Möchte er diese Zeit einfach beleuchten anhand von politischen Themen, die im Hintergrund so ein bisschen angerissen werden? Da hast du die Kuba-Krise, dann siehst du mal kurz Malcolm X und es hat ja offensichtlich den Vietnamkrieg, es hat ja offensichtlich Bob Dylan dazu bewogen und inspiriert, diese Texte zu schreiben, diese Lieder zu singen. Aber so, das kommt immer wie so eine Randnotiz. Man fragt sich so, okay, möchte der Film den Fokus jetzt darauf richten oder möchte der Film jetzt den Fokus auf die Liebesgeschichte zu, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig,
Joan Baez.
Joan Baez, das ist ehrlich, der Name macht mich fertig.
Schlimm, ne? Ja.
Oder halt zu seiner Freundin Sylvie Russo und so ein Love Triangle erzählen. Oder, und dann, da biegt er ja dann am Ende erst ab. Weil der Film basiert ja schließlich auf dem Buch Dylan Goes Electric, möchte er diesen Wechsel, diese Transformation vom Folk hin zu Rock'n'Roll, zur E-Gitarre. Das fand ich auf der einen Seite irgendwie erfrischend, auf der anderen Seite, ja, der ist wie so ein konventionelles Biopic angelegt, aber dann auch wieder nicht. Also der hat irgendwie so, eigentlich ja gar keine klassische Dramaturgie. Gehst du da mit?
Nach der Pressevorführung in Köln gab es Vorwürfe, der Film sei zu konventionell. Das ist jetzt ganz interessant. Wo ich mich dann frage, wie hätte der denn sein müssen, damit er nicht zu konventionell ist. Hätte ich mal besser nachfragen sollen. Aber dein Hinweis auf die die Liebesgeschichte. Der steht ja zwischen zwei Frauen. Die eine ist immer für ihn da. Sie gibt ihm Unterkunft, sie gibt ihm Geld, sie schenkt ihm ihr Herz. Und bekommt nicht den Response, den sie sich erwartet. Und die andere, die macht die Beine breit für ihn und erwartet als Gegenleistung, dass sie seine Songs aufnehmen kann. Joan Baez hat die Dylan-Songs aufgenommen und hat damit viel Geld verdient. Das darf man nicht vergessen.
Ja, man muss aber dazu sagen, sie hat ihn auch ein bisschen bekannt gemacht, weil sie war schon eine etablierte Künstlerin.
Sie war die etablierte Künstlerin.
Eine etablierte Sängerin und am Anfang hat er ja nur Cover performt.
Ja, sie ist der zweite Schlüssel neben Pete Seeger, ne? Und
ja, klar.
Und sie bringt ihn dann natürlich auf diese kleinen Bühnen in Greenwich Village. Das ist ein sehr bis heute hipper Stadtteil von New York auf der Insel Manhattan und wirklich schön da. Ja. Ich fand es trotzdem ganz interessant, dass der Film Joan Baez nicht so gut hat wegkommen lassen. Auch bei diesen Auftritten, ja, also dass die, wo man merkt, wie schnell die dann eben auch eifersüchtig wird, als sie merkt, dass Dylan ihr die Show stiehlt. Und wie sehr sie darauf erpicht ist dann, auch einen Dylan-Song selber zu interpretieren. Jetzt müsste man natürlich überprüfen nochmal, wie das gewesen ist, wenn die beiden im Duett aufgetreten sind. Ich glaube, da gibt es keine Plattenaufnahmen zu. Vielleicht ja doch, keine Ahnung.
Doch. Ja, gibt's? Doch.
Okay.
Ja, ja. Und also zum Beispiel Ida and Me Babe findest du auch bei Spotify.
Ah ja, okay.
Dass es mit ihr singt, ja. Das haben, da musste ich kurz nachdenken. Hat Johnny Cash das nicht zusammen auch mit June Carter gesungen bei Walk the Line? Das fand ich ganz schön.
Ja.
It Ain't Me Babe, ja, ne? Toller Song, ja. Also im Cover, im Duett.
Also ich kannte nur die, ich kannte es nur in der Coverversion von den Turtles. Und da war es dann tatsächlich auch ein Top Ten Hit. Aber ja, und dann, also du hast die beiden Frauen und dann hast du eben Pete Seeger. Also du hast so ein Dreieck und in der Mitte ist dann der Bob Dylan, der dann wie so eine unruhige Kugel so zwischen den Magneten hin und her schwirrt und dabei aber immer wichtiger und immer größer wird. Also es ist fast so ein bisschen wie so ein Elektronensystem und er ist halt das Elektron, das alle anderen um sich herum mit befruchtet, das natürlich auch ständig aneckt und dabei aber auch immer stärker wird. Ich finde das eine tolle Dramaturgie, weil eine zu intensivierte Liebesgeschichte hätte uns natürlich auch abgelenkt wieder, weil dann wäre das Tempo aus dem Film rausgekommen.
Mhm.
Wir hätten auch mehr Dialog gehabt vermutlich und dadurch, dass in diesem Film ja vergleichsweise wenig geredet wird. Es passiert ja viel über die Musik, wenn die Instrumente spielen und sich dabei angucken. Da muss ich dann sagen, oh nee, da ist mir das so, wie es jetzt ist, lieber.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid.
Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da.
Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Folgt uns bei Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode.
Ja, also deine Sichtweise auch absolut nachvollziehen. Aber ich glaube, dass viele Leute sich so ein bisschen daran reiben, weil das so ein bisschen unbefriedigend ist. Ne? Weil du irgendwie, also ich finde, der Film hat keine klassische Dramaturgie. Aber der will das ja auch nicht. Der nimmt sich das auch nicht zu eigen. Also ich glaube, dass viele Leute, man muss ja erstmal sagen, es ist ja schon ein sehr nischiges Thema heutzutage. Wer interessiert sich denn heute von meiner Generation oder jüngeren Generation noch für Bob Dylan. Und dann muss der Film ja auch, muss er eine spannende Geschichte erzählen, eine Liebesgeschichte. Es ist auch so, Biopics haben ja auch häufig entweder Liebesgeschichte oder du hast den Rise and Fall von einem Star. Ne? Dann wird der drogenabhängig und kämpft gegen die Drogen, wie man es schon zigmal gesehen hat. Aber wenn man es umsetzt, immer gut funktioniert. Aber trotzdem, ich bleib dabei. Ich weiß nicht so ganz, was der Film mir erzählen wollte. Ne? Ich fand das letzte Drittel fand ich halt da, wurde mir auch mal konkret was gesagt. Ne? Wenn er halt die E-Gitarre anstöpselt auf dem Newport Festival. Ne? Und dann singt er ja auch, ich glaube, das erste, was er singt, ist Maggie's Farm.
Mhm, ja.
Und da singt er ja auch I don't wanna work on Maggie's Farm no more. Das ist ja inhaltlich ja auch quasi so eine Abkehr von dem alten Bild der alten Wirtschaft oder dem Volk, der aus der Mode gekommen ist, mag man jetzt meinen, und der dann durch den Rock'n'Roll abgelöst wird. Ich finde, was der Film ganz schön gezeigt hat, und das kann man natürlich auf alle Künstler gerade in unserer aktuellen Zeit übertragen, dass Fans sich einfach auch viel zu viel rausnehmen. Wenn ihr Künstler auf einmal nicht mehr ihre Musik macht oder nicht mehr das macht, was sie gern hören wollen. Ne? Und ich finde, dass der Film da gut gezeigt hat, ist, dass man vielleicht einfach mal respektieren sollte, wenn ein Künstler sich ändert. Also wenn einem was nicht gefällt, dann hört man den halt nicht mehr. Aber es ist halt, also der gehört ja nicht dir, diese Person. Ne? Deswegen, also so ging es mir zum Beispiel bei Coldplay, habe ich früher gern gehört und irgendwann haben die mir zu viel Popmusik und keinen Rock mehr gemacht und ich höre die jetzt auch nicht mehr, ne? Aber ich bin da fein mit. Also ich höre die alten Lieder, wenn die kommen, finde ich das gut. Aber schreien sie da Judas rein und das ist ja tatsächlich auch passiert, allerdings nicht auf dem Newport Festival, sondern in Manchester 1966. Also da hat tatsächlich jemand Judas gebrüllt Da nimmt der Film nimmt sich ja generell viele künstlerische Freiheiten, wenn man sich da mal so ein bisschen hinterkniet, allein was die Figur von Sylvie angeht. Und wie er Pete Seeger getroffen hat und so weiter, der hatte jetzt auch nicht im Krankenhaus da bei Woody Guthrie am Bett gesessen, aber das ist ja alles fein, dass man sich da künstlerische Freiheit lässt und Bob Dylan musste ja glaube ich auch, so wie ich das gelesen habe, so ein bisschen sein Okay geben und hat James Mangold gesagt, aber lass mich eine Unwahrheit damit reinbringen, aber wir erfahren nicht, welche das ist. Aber was halt bleibt und dann lass uns da direkt mal über die Schauspieler sprechen. Und warum ich glaube, dass der Film trotzdem an den Kinokassen ja also gar nicht mal so schlecht performt, dafür, dass er jetzt dieses biedere Thema, sage ich mal in Anführungszeichen, Bob Dylan hat, ist natürlich sein Hauptdarsteller. Timothy Chalamet ist ein Megastar und ist bei Jung und Alt beliebt, vor allem bei Jung. Und ja, gerade diesen Erfolg, mit dem er da konfrontiert wird, dass er, und man muss überlegen, wir sind ja in den 60ern, ne? Da gab es noch keine Smartphones und, dass er sich nicht mehr frei bewegen kann. Er kann ja nicht mal eben in so eine Kneipe gehen und anderen Künstlern beim Musizieren zuschauen. Schon wird er erkannt und muss die Kneipe da verlassen. Aber das war eine gute Casting-Entscheidung, finde ich, weil, und da muss ich eine kleine Anekdote aus dem Kino erzählen, wo ich den geschaut habe, weil da kam, natürlich war der Film nicht gut besucht, ne? Und da kam dann eine Gruppe, eine Vierergruppe von zwei Jungs und zwei Mädels rein, ich schätze die mal so auf 16 und 18, kam schon etwas laut ins Kino rein, ich dachte so, oh, kam an der rechten Seite rein, guckten und gingen wieder raus und dachte ich, ah, okay, die haben sich verlaufen. Kam aber dann auf der linken Seite wieder rein und setzten sich und dann dachte ich, die gucken sich Bob Dylan an. Und das hat mir dann so ein bisschen die Hoffnung wieder gegeben, sage ich mal, weil ich das genau in deren Position auch mal war, als ich Walk the Line gesehen habe. Und ich hoffe einfach, dass der Film auch dazu führt, dass junge Menschen, die mit Bob Dylans Musik nichts anfangen können, erreicht hat und ja, dazu beiträgt, dass seine Musik überdauert, weil das hat sie definitiv verdient. Aber zurück zu Timothy Chalamet, wie hat er dir gefallen?
Sensationell. Also für mich war das der Oscar für den besten Hauptdarsteller. Unabhängig davon, dass der jetzt tatsächlich Gitarre gelernt hat, Gitarre so zu spielen, wie Dylan das gemacht hat und auch das Mundharmonikaspiel, der Gesang, die Art zu sprechen. Das sind jetzt erstmal technische Belange, aber wie er diese Rolle ausgefüllt hat. Und das ist dann eben auch eine Qualität von dem James Mangold, dass der seine Darsteller in eine Richtung hin trimmt, wenn wir einen historischen Stoff haben, dass das authentisch aussieht. Wir sind nicht in einem Dokumentarfilm, aber wenn ich eben diese 60er Jahre, diese Cowboy-Stiefel, dann muss das so aussehen, als ob die das jeden Tag tragen. Und nicht jetzt auf einmal so einen Gang haben wie John Wayne oder ein Turnierreiter oder so. Das wäre nicht gut. Und das hat in diesem Film unglaublich gut geklappt mit allen Darstellern. Und Timothy Chalamet ist einfach jemand, der, ich weiß auch nicht, das ist, der hat Charisma, der Junge. Selbst in den Filmen, die mich nicht interessiert haben, wie diese schwule Liebesgeschichte da mit dem Armie Hammer,
Call Me By Your Name,
danke. Da war der trotzdem gut. Ja, ich gucke den einfach gerne, weil der, und ich finde es auch toll, dass der sich immer wieder was Neues überlegt und die Zähne dann da reinschlägt mit Begeisterung. Auch Dune war ja nicht leicht zu spielen. Das denkt man immer nur. So einen Film musst du ja tragen dann. Und das auch noch bei so einem Riesencast und diesem Aufwand an Spezialeffekten. Und spiel mal gegen Spezialeffekte an. Das ist nicht so einfach. Und das finde ich bei Timothy Chalamet einfach in der Summe dann etwas, und ich glaube, das geht dann vielen anderen auch so, er ist vielleicht einer der ganz wenigen 3-4 Schauspieler, deren wegen man ins Kino geht.
Aktuell vor allen Dingen, ja.
Also es gibt nicht mehr viele Stars, die so eine Bindekraft haben. Und das finde ich...
DiCaprio doch, ne?
Ja, DiCaprio. Und dann wird es aber auch schon langsam dünn. Tom Cruise ist nicht mehr dazu zu zählen. Und ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wer sonst noch. Timothy Chalamet. Also wie alt ist der jetzt eigentlich? 25, 26, sowas, ne?
Geht Ende 20, glaube ich.
Auf jeden Fall aller Ehren wert. hey, also da so. Und das, also als ich hörte, der spielt Bob Dylan, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Danach war ich absolut überzeugt, ich sehe Bob Dylan. Also besser geht's für mich nicht.
Man hört ja vor allen Dingen Bob Dylan, ja. Man muss ja dazu sagen, er hat ja sich jahrelang auf diese Rolle vorbereitet, hat gelernt, Gitarre zu spielen, gelernt, die Mundharmonika zu spielen. Alle Aufnahmen, die wir hier sehen, sind ja live. Also er singt ja tatsächlich. Ne? Das ist das Album, das kann man sich auch anhören bei Spotify. Das sind alle Lieder von Bob Dylan und von Monica Barbaro und von Edward Norton. Alles selber gesungen. Und das ist, also er hat das echt gut hinbekommen. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Also ich glaube, die Stimme von Bob Dylan zu reproduzieren ist, und dann das nicht wie so ein, ja, wie so eine, wie soll ich sagen, wie so eine Karikatur aussehen zu lassen. Da muss man ja wirklich so die feinen Nuancen treffen.
Ja.
Sonst wirkt es einfach nur so billig nachgespielt. Das hat er echt gut gemacht. Und am meisten hat er mich überzeugt in seiner allerersten Szene, wo er bei Woody Guthrie am Bett sitzt und das Lied für ihn singt.
Ja.
Das war wirklich fantastisch. Ich habe jetzt keinen Vergleich. Du hast vielleicht alle Hauptdarsteller bei den Oscars gesehen. Ich nicht, aber es war auf jeden Fall ja Oscar würdig,
ja.
was er da abgerissen hat, und der ist ihm auf jeden Fall sehr gerecht geworden. Wen ich ganz toll fand und die ich vorher noch nie gesehen hatte, war Monica Barbaro als Joan Baez.
Kommt noch.
Ich kriege es nicht hin. Ja, die hat ja auch selber gesungen. Ich finde allerdings sie als Künstlerin oder als Musikerin, die finde ich tatsächlich ein bisschen langweilig. Die hat so eine tolle Stimme, dass sie schon wieder langweilig ist. Wenn sie die Lieder von Dylan und so singt, ja. Aber ich habe auch jetzt nochmal ein paar Lieder von ihr so gehört. Diamonds and Rust, glaube ich, das bekannteste, ne?
Ja.
Also, was jetzt nicht von Dylan beispielsweise geschrieben wurde. Ja, du hast sie auch in unserer Oscar-Folge sehr gelobt. Tolles Gesicht, also tolle Neuentdeckung und mal wieder der glänzende Beweis dafür, dass Frauen gar kein Make-up brauchen.
Ja, das Vertrauen, ne? Das ist aber auch eine Frage der Regie, das ist eine. Und klar, die sieht super aus. Und dann spielt sie jetzt aber eben Joan Baez, und Joan Baez ist, die war ja in jungen Jahren echter Feger und so der Hingucker. Aber ich stimme dir auch völlig zu mit dem Gesang. Immer diese Tendenz zur Koloratur, dass die Stimme so ein bisschen vibriert in den hohen Tönen. Und wenn man sie.
Ja, gut, danke, dass du den Fachbegriff dafür kennst. Ich wusste es nicht.
Und wenn man dann Woodstock guckt, wo die ja zwei Songs hat, und da singt sie ja diesen alten Arbeitersong Joe Hill. Und das ist ja so, ich meine, es ist schön, wie die Gitarre laufen lässt und alles, aber es ist so. Keimfrei, sauber, da.
Brav.
Auch, ja, ne? Es ist so, das hat immer so ein bisschen was von der Predigt. So ein bisschen klugscheißerisch. Und bitte glaubt doch, dass ich euch jetzt gerade das Evangelium verkünde. So kommt die für mich immer rüber. Es tut mir leid. Und dass dann aber Monica Barbaro es schafft, dass ich die Zähne in diese Figur reinschlage und mich für die interessiere. Das ist doch dann schon wieder eine Qualität, die der Film hat, wo ich einfach gar nicht dankbar genug sein kann. Ne? So, das finde ich dann toll. Und ja, und Elle Fanning, das ist eine Schauspielerin, mit der ich eigentlich kein Gesicht verbinde. Manchmal sehe ich die in einem Film und nehme die überhaupt nicht wahr. Und dann, wie jetzt in diesem Fall, dachte ich, wer ist denn das? Wer ist denn das? Und erst im Nachspann dann, ach guck. Aber das sind dann so Momente, wo ich mich total freue, dass das, dass sowas möglich ist. Ja, denn dann, auch hier wieder, haben dann Regie, Darstellung, da hat was ineinander gegriffen wie Zahnrädchen. Da passt dann kein Blatt Papier zwischen, und sowas finde ich toll.
Ich finde vor allen Dingen, dass Elle Fanning, also ihre Rolle gibt echt nicht viel her. Aber das, was sie da rausholt, finde ich schon ziemlich stark. Vor allen Dingen diese Blicke, ne?
Ja.
Wenn sie beim Newport Festival zusieht, wie Bob Dylan mit Joan Baez zusammen singt, und sie merkt, oh, das sind nicht nur zwei Künstler da auf der Bühne, ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr. Und wie sie das so nach und nach realisiert, das spielt sie schon echt gut. Also das hat sie echt gut gemacht.
Ja, das, ihre Tragik ist eben, dass wir wissen, dass sie es nicht schaffen wird. Ne? Und das ist ja im Prinzip eine dramatische Einbahnstraße. Aber dass die das so spielt, dass sie mir leid tut und dass ich es aber auch nachvollziehen kann, dass sie dann irgendwann sagt, du kannst mich mal, ich hab die Nase voll von dir. Sowas ist großartig, das muss man hinkriegen. Ja? Es geht ja nicht immer nur um die große Geste und den dicken Pinselstrich. Und auch hier, genau wie du gesagt hast, ne? Die Blicke haben es gesagt und da bin ich total dankbar für.
Du hast in der Oscar-Folge Edward Norton sehr über den Klee gelobt.
Ja.
Zu Recht, sage ich. Punkt. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so gut gesehen. Er hat Pete Seeger, obwohl ich da jetzt keinen Vergleich habe wie zu Bob Dylan, muss ich ihn jetzt nur als Figur betrachten, wie er im Film dargestellt wird. Du hast es ja vorhin auch gesagt, die Rolle des Mentors so ein bisschen auch, aber auch des Traditionalisten, der für den Folk an erster Stelle steht, aber der halt nicht so ein Frontschwein ist und das so rausbrüllt, sondern versucht irgendwie noch auf ruhiger Art und Weise kommunikativ mit Bob Dylan zu lösen. Ja, und der dann nach und nach merkt, ja, so langsam entgleitet er mir und ja, er wird wohl den Sprung dann doch zur E-Gitarre nehmen. Das hat er wirklich sehr einfühlsam und echt toll gespielt. Aber auch so eine gewisse Naivität hat er in die Rolle mit reingebracht, finde ich. Und der hat mir auch, also man muss hier alle Schauspieler, also da ist absolut loben. Ich fand Joaquin Phoenix als Johnny Cash Bombe, aber Boyd Holbrook hier auch richtig, also richtiger Scene-Stealer. Man muss dazu sagen, dass Boyd Holbrook dem echten Johnny Cash deutlich ähnlicher sieht als Joaquin Phoenix damals in Walk the Line, fand ich zumindest. Dass er eine Perücke trägt, das hat man dann schon wiederum gesehen, aber was so die Gesichtszüge, dieses Grobe, der hat ja sowas Grobes an sich, Johnny Cash, das hat da, der hat Spaß gemacht, die haben alle richtig Spaß gemacht.
Ja, das, ich finde, dass Edward Norton, und das hat man ihm wahrscheinlich, das hat ihm wahrscheinlich dann auch den Oscar gekostet, er spielt das eben sehr wahrhaftig. Er ist jemand, der so wie so ein Pfarrer in seiner Gemeinde ist, ja, diese Folk-Gemeinde, und er ist der gönnerhafte Guru und er erklärt den Leuten ja auch immer gerne was und ist auch immer sofort dabei zuzuhören. Da gibt's ja diese Aufnahme mit dem Schwarzen im Tonstudio und auch hier, ne, er ist immer neugierig, sofort der Griff zur Gitarre, komm, wir musizieren. Und das ist eben so die alte Schule. Und das, die Tragik dieser Figur ist dann eben, dass er einen Protégé hat, der singt The Times, They Are Changing. Und er selber, Pete Seeger, kann es nicht verknuspern, als die Zeiten sich dann wirklich ändern. Als da die Zeitenwende kommt und Folk eben elektrisch wird, damit er weiter existieren kann. Denn Bob Dylan war ja tatsächlich, das möchte ich gerne, das ist ein kleiner Exkurs, geht aber schnell, der war ja wirklich am Puls der Zeit. Und in dieser Phase, wo der Film spielt und speziell in den Jahren 64, 65, gibt es so drei große, wie soll man auch wieder sagen, so Magnete, die sich so gegenseitig anziehen, wieder abstoßen. Du hast, was das Musikalische und Kompositorische betrifft, die Beatles aus England. Dann hast du Bob Dylan, der vor allen Dingen durch seine Texte wichtig ist. Und du hast aber auch in Amerika die Beach Boys, die auf einem für die Zeit extrem hohen Level der Produktionstechnik arbeiten. Und es hat also seinen Grund, dass also als die Beatles Amerika überschwemmen und andere britische Bands Ende 1964, dass das für Dylan natürlich interessant ist auf einmal, zu sehen, hey, man kann ja auch mit einer elektrisch verstärkten Gitarre tolle Folksongs machen. Haben die Beatles ja auch bewiesen. Und dann stellt er fest, aha, wenn wir das so und so mit gewissen Gimmicks produzieren, dann klingt das auch besser. Siehe Highway 61 Revisited mit dieser Pfeife, mit dieser Flöte oder wie,
ja,
dieses,
keine Ahnung, wie man das
wie
nennt.
Man das
ja.
nennt, ne? Und dieses Kinderspielzeug. Und aus diesem, vor diesem Hintergrund ist dann eben so jemand wie Pete Seeger schlicht und ergreifend von vorgestern. Ne, der hat dann seine Berechtigung, aber es ist eben nicht mehr, ja, so wie irgendwann mal kölsche Karnevalsbands out waren, weil jetzt neue kamen. Brings, Casala, Cat Ballou, und dann wollte man nicht mehr Bands hören, an die sich heute keiner mehr erinnert.
Hm. Ja, man muss halt mit der Zeit gehen, ne? Sonst geht die Zeit mit einem.
Ja, das heißt ja nicht, dass man das Fähnchen nach dem Wind, weil das hast du ja eben auch richtig gesagt. Dylan bleibt immer authentisch. Er ist immer Dylan. Nur die Werkzeuge, der er sich bedient, die werden andere. So. Mhm. Wenn ein Film das erklärt, finde ich echt nicht schlecht.
Aber findest du, der Film erklärt das?
Ja, schon. Er lässt es uns ja spüren. Das Tolle ist, dass das nicht immer wieder gesagt wird. Ja, aber wenn ich dann mitkriege, wie der Pete Seeger einen Wutanfall kriegt und er ist ja kurz drauf und dran, den Stecker zu ziehen, dass die keinen Strom mehr auf der Bühne haben. Und dann schreitet ja seine Frau ein. Und dann wird ihm selber bewusst, oh verdammt, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Oder was hätte ich fast gemacht? Dieser Moment der Selbsterkenntnis, auch wie sich das in diesem Gesicht widerspiegelt, dieses Anerkennen der Niederlage, der persönlichen Niederlage, aber eben auch the times, they are changing. Ich darf mich dem nicht in den Weg stellen. Boah, was für eine Tragik. Und wenn er dann am Ende die Stühle da wegräumt von der Konzert, von dem Konzertareal. Mein Gott, das sind Bilder, die werde ich mein Lebtag nicht vergessen, ja? Wo jemand eine Schlacht geschlagen hat, er hat sie verloren. Er wird weiterhin ein großer Musiker bleiben, aber jetzt sind andere am Drücker. So ist das.
Ja, das hast du schön gesagt, ja. Ja, ich würde trotzdem nochmal gern darauf zurückkommen, was der Film uns so wirklich erzählen will, weil es gibt ja schon zig Adaptionen, Dokumentarfilme, Bücher zu Bob Dylan. Es gab 2007 den Film, den muss ich vorab sagen, habe ich nicht gesehen. I'm Not There, ich nehme an, du hast ihn gesehen.
Nee, den habe ich auch verpasst.
Oh, okay, dann können wir ja gar nicht drüber sprechen, weil da wird Bob Dylan ja von, ich glaube, insgesamt 8 Schauspielern gespielt, unter anderem Cate Blanchett, Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere, glaube ich. Und zumindest habe ich gelesen, dass der Film es etwas mehr schafft, dieses Enigma Bob Dylan zu entschlüsseln. Aber da können wir jetzt beide nichts zu sagen. Vielleicht ja unsere Zuhörer, dann können sie es gerne mal in die Kommentare hauen, ob der Film den vielleicht besser gefallen hat, I'm Not There. Aber auch der Film, ich finde, so ein Biopic muss mir ja trotzdem irgendwie die Figur, um die es geht, so nochmal versuchen, ein bisschen näher zu bringen. Und ich finde, das hat der Film nicht so wirklich geschafft, weil es gab halt auch diese Szene, wo auf der Party jemand in seiner Vergangenheit quasi rumwühlt und da dieses Buch findet, hier wo sein echter Name Robert Zimmerman und seine Erinnerungen und so drin sind. Und da macht der Film ja irgendwie so gar nichts draus. Und ich finde, dann hätte man die Szene auch einfach rauslassen können. Also sie hatte überhaupt keine Bewandtnis. Weil wir erfahren ja überhaupt nicht, wer war Bob Dylan denn vor 1961? Was hat ihn sozialisiert? Warum ist er so, wie er ist? Das wäre ja auch spannend gewesen. Keine Ahnung, vielleicht wollte das Dylan auch nicht. Also ich meine, keiner hat ihn so richtig entschlüsselt. Das macht ja definitiv auch den Reiz an diesem Mann aus. Aber ich finde, gibt es so ein paar Stellen, wo der Film so Sachen anteast, wo ich mir denke, ja, das interessiert mich. Okay, ist nicht mehr relevant.
Okay, ja, kann ich verstehen. Nein, mir ging es nicht so. Ich hab das gerne so als so ein bisschen so gleichnishaften Bezug in unsere Zeit, wo Leute ja auch ruckzuck irgendetwas aus der Vergangenheit von irgendwem im Internet erschnüffeln und dann meinen, sie hätten jetzt das Recht darauf, den Originalkünstler zu befragen und zur Rede zu stellen. Hey, wie ist das denn jetzt? Stimmt das? Erklären Sie sich. Das hätte man machen können, ja, seine Genese, wo kam er her, wie hätte man machen können, finde ich gut, dass es nicht gemacht wurde, weil es wäre dann auf Kosten des Zeitbildes gegangen, das der Film uns gibt. Er gibt uns einen Einblick in New York in jener Zeit zwischen 1961 und 1965 und das reicht mir tatsächlich vollkommen. Ich erlebe die künstlerische Entwicklung von diesem Musiker und was das mit dem macht. Also ein arroganter Arsch, ja, aber auch einer, der immer mehr erkennen muss, dass das, was er losgetreten hat, ihm auch immer mehr über den Kopf wächst. Er verliert die Kontrolle. Zum Beispiel ja auch, wie du sagtest, wenn er da in diese Musikkneipe geht, er will einfach nur ein bisschen Musik hören und das geht gar nicht mehr, weil die Leute ihn erkennen. Und ich finde, dass er das reicht mir. Das reicht mir vollkommen. Also ich sagte ja, ich habe mich nicht eine Minute gelangweilt in dem Film. Ich fühlte mich...
Nee, gelangweilt habe ich mich auch nicht.
Und ich fühlte mich aber auch nicht überfordert jetzt, so von wegen. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, ich kriege jetzt noch Szenen quasi wie drangeklebt, von wegen, ach so, das haben sie jetzt gemacht, um noch eine erklärende Ebene reinzubringen, so ein bisschen Psychologisierung. Nee, das haben sie auch nicht gemacht und das fand ich gut. Also ich muss mich drauf einlassen, wie der ist und was dann aus dem wird danach. Der Cowboy kommt in die Stadt, er entwickelt einen Wirkungskreis und dann geht er wieder. Und so ähnlich war es ja dann ja auch wirklich und das finde ich okay, dass der Film das so spiegelt. Und da macht der Mangold für mich dann wiederum etwas richtig, weil vor ein paar Jahren gab es ja dann von ihm diesen Film Le Mans 66. Und warum macht er das? Na ja, gut, Ford gegen Ferrari, aber eigentlich hat er den Film dann nur gemacht, das sind die schicksten Rennwagen und die Typen tragen die dunkelsten Sonnenbrillen, die man sich vorstellen kann. Und dazu noch ein Cowboy-Hut. Ja, hör mal, das sind einfach geile Kinobilder. Da bin ich so dankbar für. Wenn ich dann auch noch eine Geschichte bekomme, dankeschön. Aber bis dahin habe ich so einen Spaß am Look einfach. Und das hatte ich hier auch.
Also, ja, also keine Frage, der Film sieht fantastisch aus.
Na?
Das ist, das ist absolut. Also, es ist ja, James Mangold ist ja jetzt auch überhaupt kein schlechter Regisseur. Ne? Denken wir mal kurz 2 Jahre zurück, Indiana Jones 5. Ja, da hüllen wir vielleicht mal den Mantel des Schweigens drüber. Aber ich glaube, da kann auch er nichts für.
Ja.
Skriptkatastrophe.
Also er hat auch einen Film gedreht, der hieß Night and Day. Ich glaube, der war mit
Tom Cruise und Cameron Diaz. Habe ich nicht gesehen, habe mich nicht interessiert.
Furchtbar, lass es. Also du, das kannst du nicht begreifen. Also der haut schon manchmal auch richtig daneben. Aber was man doch letztlich unterm Strich bei den allermeisten seiner Filme sehen kann, ist immer eine richtig gute Besetzung. Angelina Jolie ist durch ihn zum Star geworden. Erste große Rolle, gleich den Oscar. Und Durchgeknallt hieß der Film. Kennt heute wahrscheinlich gar keiner mehr. Und entsprechend zieht sich das dann so durch. Immer sind die Schauspieler klasse bei ihm. Also ich habe oft gesagt, dass seine Filme mehr so 80% da sind. Es fehlt immer noch so eine kleine Schaufel. Aber ich muss sagen, lieber 80% gut. Und das dann beständig, da habe ich dann schon wirklich viel. Und wenn es dann eben die Schauspieler sind, ey, Russell Crowe in Todeszug nach Yuma, wie klasse ist das denn? Und dann muss ich.
Aber da ist Ben Foster fast noch besser.
Ja, der ist besser, ne? Wunderbar. Ja. Also, und dafür ist man doch dankbar. Guck mal, nach über 10 Jahren sagen wir beide sofort, Ben Foster ist besser. Und wenn sowas kleben bleibt, dann hat der Regisseur in dem Punkt eine Handschrift und für die bin ich dankbar.
Absolut. Ich stelle das ja auch überhaupt nicht in Abrede. Also schauspielerisch ist das ja. Aber ich frage mich halt trotzdem so ein bisschen, wenn man, weil der Film ist ja auch, eigentlich ist er ein großes Musikvideo auch. Ne? Also, und vor allem ist er halt auch ein, so ein bisschen showy, sage ich jetzt mal, um zu zeigen, hey, schaut her, was unsere Schauspieler hier alles machen. Die singen selber, die spielen selber die Instrumente und so. Ja, toll. Wenn man das, man kann das definitiv anerkennen, ich tue das auch, aber es ist halt immer noch in Summe, erzählt er, das meinte ich ja die ganze Zeit, ich finde die Geschichte erzählt jetzt nicht so eine komplett, also erzählt jetzt nicht so eine mitreißende Geschichte, der Film. Und man kann auf der anderen Seite sich ja dann die ganzen Auftritte, jedes Lied auf YouTube anhören, auf Spotify anhören, man kann sich das anschauen. Aber ist der Film dann nicht vielleicht sogar so ein bisschen überflüssig? Würdest du sagen, der Film ist überflüssig?
Nö, also auf gar keinen Fall. Allein deshalb, weil der sich eine Phase aus der Geschichte der Popmusik genommen hat, die für mich total wichtig ist. Und ich bin total dankbar, dass der mir das so schön dargelegt hat, wie so ein Teppich ausgerollt. Und da habe ich keinerlei Verbesserungswünsche. Ich könnte höchstens empfehlen zur Ergänzung, es gibt einen Dokumentarfilm von 1966, Dylans Konzertreise durch England, und der Film heißt Don't Look Back. Und da kann man Dylan, den authentischen Bob Dylan, der sieht dann genauso aus, hat auch dieselbe Frisur wie Timothy Chalamet, ist auch genauso angezogen, nur ist er noch dreimal widerlicher. Also das ist ein richtiger Stinkstiefel, wie der Kölner sagen würde, und das ist schon erschreckend. Ja? Also das zieht sich wahrscheinlich bei ihm durch die ganze Biografie durch, dass der immer meint, er müsste anecken, blöd auffallen, eigenen Stiefel spielen, keine Ahnung. Don't Look Back ist wirklich gut, weil der zeigt auch, Bob Dylan hatte in England einen Rivalen, der war gleichwertig, das war Donovan. Hm. Und der hat richtig gegen den intrigiert. Also Bob Dylan gegen Donovan, um zu zeigen, wer Chef im Ring ist. Sehr interessant, wenn man das guckt. Ich glaube, den Film kann man bei YouTube auch gucken. Das müsste kein Problem sein. Wenn man Glück hat, gibt es auch noch Untertitel dazu. Müsste bei YouTube gut gehen. Ja, das ist so das, was mir eigentlich einfällt zu Like a Complete Unknown.
Okay, das bleibt dann am Ende. Also für dich ist er auf keinen Fall überflüssig.
Nein, ich finde den wirklich, also das ist ein Film, wo ich sagen würde, da hat Mangold ein 95% da inszeniert.
95%.
Ja, okay. Ich habe dir bei IMDb 9 Punkte gegeben.
Ui, dann gibst du dem bei Screenshots wahrscheinlich auch 9 von 10 Shots dann.
Ja, klar.
Ja, ui, das ist eine sehr hohe Wertung von dir. Ich würde nicht so weit gehen. Mir hat der Film definitiv gefallen, mir hat der Film Spaß gemacht. Das ist auch eine Musikära, die ich liebe. Ich bin damit auch groß geworden. Ne? Mein Vater hat damals, als ich klein war, liefen die Beach Boys schon immer und liefen die Stones und Bob Dylan auch manchmal. Ich verbinde mit der Musik sehr viel. Deswegen hat mir der Film auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Aber mir fehlt halt diese stringente Geschichte. Ich finde, der Film ist am Ende weder Fisch noch Fleisch. Aber er ist definitiv sehenswert, allein schon wegen der Schauspieler. Das kann man überhaupt nicht in Abrede stellen. Die Frage ist halt, für wen ist der Film interessant? Gerade für Menschen, die mit Bob Dylan groß geworden sind, seine Musik kennen. Das ist ja jetzt eher das ältere Publikum. Aber wenn er halt junge Menschen auch erreicht und inspiriert, dann hat der Film natürlich absolut seine Daseinsberechtigung. Und das hoffe ich einfach, weil wir mit einer Erkenntnis aus dem Film gegangen und dass mir der Film einfach wirklich nochmal vor Augen geführt hat, was die Ära für eine tolle Musik hervorgebracht hat. Und das muss man einfach mal so anerkennen und auch den Stellenwert von Musik in der aktuellen Zeit. Weil gerade auch in meinem Beruf, es merkt man KI an allen Ecken und Enden und den Einfluss, den KI hat, wie einfach das viele Sachen macht, wie seelenlos das ja ein Produkt hat in jedweder Form. Ja. Und ich bin überhaupt kein Fan von aktueller Musik. Also ich bin da wirklich absolut oldschool und da stehe ich auch zu und altmodisch. Aber ich habe da echt Angst vor, wie disruptiv die KI die Musik jetzt in Zukunft beeinflusst, weil ich habe da ein lustiges Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Da mussten wir ein Karnevalslied brauchten wir für einen Social Media Beitrag bei uns auf der Arbeit und hat einer einen Text geschrieben mit ChatGPT und Musik erstellen lassen durch eine KI und daraus kam ein Karnevalslied an einem Tag erstellt, alles künstliche Intelligenz und das habe ich ein paar Leuten vorgespielt und behauptet, das habe ich produziert, klammheimlich. Die haben das gekauft zum Teil und das ist doch erschreckend, ne? Und das hat mir der Film einfach nochmal gezeigt, wenn ein Mensch dahinter steht, hinter den Musikinstrumenten, hinter den Gedanken, die er sich gemacht hat für die Texte, über den Gesang, dann hat das gerade jetzt immer noch, darf man das nicht verlieren. Mhm. Das habe ich mitgenommen.
Ja, und Dylan hat ja auch was riskiert. Also er hat in Kauf genommen, dass er 80% seiner Fangemeinde aus dem Folk-Circle verliert. Dass die ihn zum Teufel jagen. Weil er jetzt eben elektrische Gitarre spielt und gleichzeitig aber dann eben die Chance, neue Fans zu gewinnen, was der Fall war. Und die Zahl war dann hinterher viel größer als die Ursprungsfangemeinde, aber da konnte er sich nicht sicher sein. Und es gibt ja da so einen Film von den Coen-Brüdern, auch um einen Folkmusiker, der ungefähr ein Jahr vor Bob Dylan in New York unterwegs ist und der eben dann dieses Stückchen zu früh ist. Also es ist auch immer die Frage, was ist das richtige Zeitfenster, was man, wann man was macht.
Und zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Genau,
ne?
ja.
Und es ist Inside Llewellyn Davis meinst
genau,
du,
glaube ich. Genau, der. Und das ist dann aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das ist dann so, als ob man eben Screenshots hört, da ist man ja auch immer am richtigen Zeit, richtiger Ort, um bestens informiert zu sein.
Ja.
Boah, war das... Und nicht KI.
Ich sehe die Schleimschuhe auf dem Mikrofon.
Genau.
Nee, aber ich habe noch gar nicht meine Shots rausgehauen. Ich gebe dem wohlige 7 von 10 Shots und mit deinen 9 Shots kommen wir dann demokratisch auf 8 Shots. Das ist wirklich nicht schlecht. Mhm. Und trotzdem muss man sagen, der Film hat es nicht geschafft und er wollte es auch nicht, glaube ich, das Enigma Bob Dylan zu entschlüsseln. Wir haben es garantiert nicht geschafft. Ich habe am Anfang gesagt, kritisiere nichts, was du nicht verstehst. Wir haben Bob Dylan trotzdem kritisiert und haben es versucht. Aber diesen Menschen kriegt man nicht mehr geknackt.
Ach, wir sind ihm doch nahe gekommen.
Ja. Aber wir hoffen auf jeden Fall, die Folge hat euch gefallen. Und ich freue mich schon wieder, wenn wir demnächst dann zu dritt zu hören sind. Da gibt es ja noch einige Filme, die wir dieses Jahr besprechen wollen. Vor allem die Filme, die 50 Jahre alt geworden sind. Und ich bedanke mich.
Ja, Flammendes Inferno.
Das war dann nicht von 1973?
Nee, der kam 75 nach Deutschland, ja.
Ja, okay. Schauen wir mal. Ich habe da ja schon zwei, von denen du weißt, ne? Aber ja. Damit ihr das nicht verpasst, müsst ihr immer fleißig reinhören. Und ich sag wieder vielen Dank, Uwe. Es hat großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Gerade auch mit einem Zeitzeugen zu sprechen, der das auch nochmal historisch viel besser einordnen kann, die Musik zu Bob Dylan. Und da bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.